Café Ex-Magazine.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Magazin, zum Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, für das wir uns heute zwei Themen vorgenommen haben. Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Project Shelter, also frei übersetzt mit dem Projekt Schutzdach oder Zuflucht, das sich für ein ebensolches Schutzdach im Sinne eines selbstverwalteten migrantischen Zentrums für Geflüchtete in Frankfurt einsetzt. Wir hatten ja hier auch schon über das Projekt und die schlimme Situation von vielen Menschen, die sich nicht nur, aber auch in Frankfurt auf der Straße leben, berichtet. Mit Jakob geben wir ein Update dieser neuen, konkreten Frankfurter Praxis, wie sie über sich selber schreiben. Und wir sprechen auch über die Demonstrationen von Project Shelter am Samstag in Frankfurt. Der Sendung geht es dann um das sogenannte Prostitutionsschutzgesetz. Da wird gerade eine Novellierung dieses Gesetzes im Bundestag vorbereitet, das sich die Arbeit von Menschen, die in der Sexarbeit Geld verdienen, neu regeln soll. Juanita Henning vom Verein Doña Carmen hat dieser Neuauflage des Prostitutionsgesetzes einiges entgegenzusetzen und daran zu kritisieren. Wir sprechen mit ihr über ihre Kritikpunkte und auch über die Demonstration, die ebenfalls an diesem Samstag in Frankfurt angesetzt ist. Samstag wird also in Frankfurt vielfältig demonstriert. Erst gegen das neue Prostitutionsschutzgesetz, dann für ein selbstverwaltetes migrantisches Zentrum. Alle Infos dazu, auch zu den Hintergründen, kriegt ihr hier bei uns im Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales auf Radio X. Begleiten euch heute am Mikrofon Nils Björn Schmidtke und Etta Kevili, sowie im Hintergrund an der Technik Steven und Gabi.
Ja, ABS Magazin. Eta hat ja schon angekündigt, dass wir heute sogar Themen mitgebracht haben. Und wie selten das hier bei uns passiert im Magazin. Und ein Gast, der erste Gast, sitzt jetzt schon bei uns. Ich begrüße Jakob Detmer. Hallo Jakob.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Jakob ist von Project Shelter, eine Initiative, die sich zur Aufgabe gestellt hat. Was hat die sich zur Aufgabe gestellt? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über Project Shelter erzählen. Wir hatten Kolleginnen von dir auch schon mal in der Sendung, aber es ist schon eine Weile her. Und um den Einstieg zu schaffen, wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir da nochmal aktuell eure Selbstdarstellung hören könnten.
Ja, also ganz klar ist, für uns ist das Ziel, in Frankfurt ein selbstverwaltetes migrantisches Zentrum zu schaffen. Das ist auch das, wofür wir dann mit unserer Demonstration am Samstag kämpfen wollen. Wir haben natürlich noch andere Aufgaben, ganz viele praktische Aufgaben, die wir jetzt schon machen. Also all das, was wir in einem selbstverwalteten Zentrum unterbringen wollen, versuchen wir jetzt, soweit es geht, schon zu machen. Und gegründet hat sich das eben so um den November 2014. Da hat der Winter halt angefangen und die Situation war eben so da, dass gerade unsere Kollegen von Teachers on the Road uns berichtet haben, hier sind ganz, ganz viele Migranten, die auf der Straße landen, die obdachlos sind. Und dann hat es angefangen mit der Wohnungssuche und wir haben gesagt, wir müssen die irgendwie unterbringen, wir müssen die in WGs unterbringen. Und aus dieser Arbeit ist eben dann mehr entstanden.
Also ich frage jetzt nochmal ganz naiv und dämlich. Eigentlich ist es doch so, dass wenn Flüchtlinge zu uns nach Deutschland kommen, dass die doch vom Staat betreut werden. Ist aber nicht so, oder? Nee, das ist in der Gänze zumindest.
Genau, das ist so einfach nicht so, weil ja der Staat leider unterscheidet in unterschiedliche...
So, war gerade eben ein kleines technisches Problem im Hintergrund, aber
ich dachte es auch nicht.
Jakob, bitte, entschuldige.
Genau, also wo waren wir denn stehen geblieben?
Dass der Staat nicht jedem Flüchtling...
Genau. Also der Staat unterscheidet leider eben in verschiedene und Geflüchtete. Also das Problem ist, dass er einen Unterschied von dem Status macht. Und viele Geflüchtete, die zu uns kommen, sind sogenannte CE-Geflüchtete. Das bedeutet, dass sie eben in Ländern wie Italien angekommen sind, in Ländern wie Spanien angekommen sind, also die sogenannten Lampedusa-Geflüchteten. Und die haben dort eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Ist erstmal super. Dann kam das Problem, es gibt die Krise in Spanien, die Krise in Italien, riesige Arbeitslosigkeitenraten. Ganz genauso sind natürlich auch einfach die Sozialsysteme gekürzt worden. Und diese Menschen sahen keine andere Möglichkeit mehr, als nach Deutschland zu kommen. Das war der Grund, weil hier ist die Wirtschaft noch recht florierend, kommen hier an, kriegen aber dadurch, dass sie einen Aufenthaltsstatus in einem anderen Staat haben, keinerlei Unterstützung. Also ich meine damit wirklich nichts, gar nichts. Sie müssen innerhalb von 3 Monaten Arbeit suchen, sonst müssen sie wieder gehen. Und da beginnen dann die Teufelskreislaufe, die in die Obdachlosigkeit führen.
Also das heißt, da ist einerseits ein Problem dieses Dublin III mittlerweile Abkommen, was dazu führt, dass Menschen eigentlich woanders ihren Asylverfahren in Gange ist, das irgendwie zu bearbeiten, sie aber woanders gerne eigentlich lieber wohnen möchten, vielleicht auch da, wo ihre Freunde oder Verwandte, Familie Aufenthalt haben. Aber was du jetzt sagst mit der Arbeitserlaubnis, mit den 3 Monaten, wo man Arbeit suchen muss, das ist nochmal ein anderer Fall, oder? Also es sind 2 unterschiedliche Gruppen, die davon betroffen sind, dass sie keine Wohnung haben.
Genau, also der Punkt ist, dass die Geflüchteten, die schon ein Asylverfahren eben gestellt haben und es eben auch bewilligt worden ist in anderen Ländern, dort aber einfach trotzdem nicht mehr leben können, weil die Sozialleistungen so niedrig sind, dass die nach Deutschland kommen und hier dann aber dadurch, dass sie woanders Anspruch erheben auf Sozialleistungen oder Anspruch erhoben haben, eben nicht mehr in der Lage sind, jegliche Leistungen zu bekommen. Und das ist das Problem.
Also das heißt, die Bundesrepublik Deutschland beruft sich auf die Verträge, die abgeschlossen worden in der EU und sagt, wir sind für euch nicht zuständig. Aber es ist ja auch mittlerweile so, dass viele Leute, also gerade aus Italien weiß man das und hört man das ja auch, dass die Italiener nicht mehr wissen, wie sie der Situation Herr werden sollen und die stellen den Leuten diese Dokumente für ein Jahr aus und sagen, hier habt ihr die Dokumente und damit könnt ihr verreisen.
Das heißt aber, ihr sollt ausreisen,
heißt das im Prinzip, wir können nichts für euch tun, wir wollen nichts für euch tun oder wie auch immer und diese Menschen kommen dann hierher. Aber es kommen doch auch viele Leute, tatsächlich schaffen es immer noch sehr viele auch ohne diesen besonderen Status in die Bundesrepublik einzureisen. Und die sind ja auch Flüchtlinge, aber die haben vielleicht keinen Asylantrag oder sonst was am Laufen. Kümmert ihr euch auch um diese Leute? Habt ihr die auch auf dem Schirm?
Prinzipiell ist das selbstverwaltete Zentrum, was wir planen und auch alle unsere Aktionen, sind offen für jeden, für alle MigrantInnen, für alle Geflüchteten, die zu uns kommen wollen. Wir wollen keinen Unterschied zwischen dem Status machen. Wir wollen uns auch gar nicht so konzentrieren darauf, wir helfen denen und wir wollen die Lücke für die schließen. Wir haben da natürlich was Großeres im Hintergrund. Aber die Sache ist natürlich, dass das für uns die zentrale Situation war, weil ganz viele Migrantinnen, die bei uns sich engagieren im Projekt, eben als CE-Flüchtlinge oder Geflüchtete eben hierher kommen und deswegen hier Arbeit suchen müssen, das aber nicht können, weil sie keine Wohnung haben. Und wenn man keine Wohnung hat, findet man keine Arbeit. Wenn man keine Arbeit hat, findet man keine Wohnung. Und so geht dieser Kreislauf immer weiter fort, bis er ohne Unterstützung, die sie ja nicht bekommen, in der Obdachlosigkeit endet.
Also das drängendste Problem ist erstmal die Unterkunft. Da haben, glaube ich, im Winter tatsächlich viele Menschen unter den Brücken geschlafen. Dann gab es eine Unterkunft in einer Kirche oder Kirchen haben Orte bereitgestellt, wo man übernachten konnte. Was habt ihr erstmal gemacht, jetzt wo es das soziale Zentrum noch nicht gibt, um die Menschen irgendwie von der Straße zu holen?
Also wir haben ganz einfache Sachen des 21. Jahrhunderts gemacht. Wir haben auf Facebook geschrieben, wir suchen WG-Zimmer, wir suchen Wohnungen, wir suchen irgendwelche Orte, eine Couch, wo ihr vielleicht Geflüchtete unterbringen könnt. Und das haben wir übrigens auch gerade heute wieder getan. Also die Situation ist nach wie vor sehr prekär, auch wenn es Sommer ist. Es kommen immer mehr Geflüchtete zu uns. Und das klappt auch ganz gut. Es gibt viele solidarische Menschen in Frankfurt. Und da sind wir als Projekt sehr dankbar und versuchen uns dann natürlich auch weiterhin drum zu kümmern. Aber das sind alles kurzfristige Lösungen. Also auch ich könnte in meiner WG nicht ein Zimmer für 3 Monate bezahlen und dort jemand unterbringen. Und so geht es vielen WGs auch. Und die sind dann vor der blöden Situation, Geflüchtete wieder auf die Straße setzen zu müssen.
Mhm. Da geht es dann um WG-Zimmer, wo jemand im Urlaub ist oder wo jemand auf dem Auslandssemester oder so ist? Oder wieso stehen da überhaupt WG-Zimmer leer?
Genau, also das sind so die Standarddinger. Mhm. Man ist mal eine Woche oder zwei weg oder die WG ist neu gegründet und es ist noch nicht sind noch nicht genug Leute da oder man kann mal ein Zimmer für 3 Monate bezahlen, legt irgendwie zusammen. Genau, aber das sind eben kurzfristige Lösungen und ich kann mir eben auch vorstellen, dass sich Geflüchtete dort nicht unbedingt wie zu Hause fühlen können, weil sie sind ja durchaus zu Gast immer die ganze Zeit und das ist auch keine Situation, wie man eine Existenz aufbauen kann.
Gibt es denn auch Unterstützer, die sagen, ja, ich habe ein leerstehendes Zimmer, das brauchen wir jetzt keiner bezahlen? Also ist das auch, das geht auch, gibt es das auch?
Ja, das ist der absolute Regelfall. Mhm. Aber natürlich hat nicht jetzt jeder eine Immobilie. Das heißt, selber muss die WG immer noch für ihre Mietkosten aufkommen, was eben nie auf Dauer geht. Ja. Und noch dazu, die ganzen Angebote, die wir jetzt machen, sind auch eben sehr verteilt. Und für jemanden, der als Geflüchteter hier neu ankommt, ist es schwierig, sich zu orientieren. Und was eben dazu eben heißt, dass wir gerne eine zentrale Anlaufstelle hätten, wo wir alles bündeln können, endlich.
Mhm. Das läuft ja momentan alles auch auf ehrenamtliche Arbeit, die ihr da leistet. Aber ihr bezeichnet euch doch selbst nicht als Hilfsorganisation, sondern wie würdet ihr euch dann als Projekt nochmal beschreiben, um es auf den Punkt zu bringen? Hilfe zur Selbsthilfe geben oder?
Auch das wäre uns schon zu viel. Also wir möchten aus dieser Situation oder aus dieser Position herauskommen, dass wir guten Passdeutschen den armen Geflüchteten helfen. Ja. Also das ist oft einfach ein Impetus von Hilfe für Geflüchteten und das gefällt uns nicht, weil uns braucht da niemand dankbar für sein. Und deswegen sind wir als ein Verbund von Migrantinnen und UnterstützerInnen eben zusammengefunden. Wir haben zusammen Ziele, die wir erreichen wollen. Wir wollen zusammen ein Zentrum selbst verwalten. Wir planen diese Demonstration zusammen. Wir kochen zusammen bei unserer Küche für alle. Wir wollen eben eine Atmosphäre schaffen, wo der Status nicht mehr zählt, wo die Herkunft nicht mehr zählt. Und deswegen sind wir auch keine Hilfsorganisation und wir sind auch keine NGO. Wir wollen jetzt keine riesigen bürokratischen Strukturen einführen. Wir wollen das zusammen machen, so basisdemokratisch wie möglich.
Wie viele Leute seid ihr dann insgesamt, die da aktiv sind?
Also man kann so sagen, wir sind rund 50 Menschen im Moment. So, es teilt sich so halb-halb, aber wie gesagt, es spielt für uns ja auch nicht so eine Rolle, weil wir eh alles zusammen machen.
Das Menschen flüchten ist kein blanker Zufall, denn er ist Westen für Krieger an anderen Ufern. Wie im Irak durch ein krankes Blutbad. Deswegen landen Menschen dann auf Lampedusa. Ein Skandal, wie die Regierungen der EU. Asylsuchende ertrinken und sie sehen zu. Wenn's die Flüchtlinge schaffen, kommen sie in Aufnahmelagern und werden drangsaliert von Ausnahmekadern. Sie müssen wegen ihrer Hautfarbe hadern, denn Bullen tun so, als würden sie Rauschware kapern. Und das nennt man als Flüchtlingspolitik. Wir ernten die Früchte der deutschen Rüstungsindustrie. Schwestern fliehen aus dem Heimatland und sie führen jetzt im Westen einen Freiheitskampf. Brüder bleiben ohne Unterkunft und sie müssen dann verschwinden in den Untergrund. Und dem Staat gibt es nur Nützlichkeit.
Ihr seid hier beim Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales und wir sprechen mit Jakob vom Project Shelter, einer Initiative, die sich für ein selbstverwaltetes migrantisches Zentrum in Frankfurt einsetzt. Jakob, du hast gerade schon erzählt, da geht es vor allem eben um die Notwendigkeit, dass Leute irgendwo, also oder Migrantinnen eine Unterkunft brauchen, eine Wohnung brauchen und dass es nicht überall gegeben ist. Du hast gerade auch schon erzählt, dass ihr so eine Art Zwischennutzung erstmal macht, solange es dieses migrantische Zentrum noch nicht gibt. Das heißt, ihr vermittelt Unterkünfte in WGs, die eben Zimmer für einige Wochen, vielleicht sogar einen Monat freistehen haben, wo jemand im Urlaub ist oder nicht da ist und das Zimmer jemanden geben kann. Du hast auch gesagt, dass die Migrantinnen sich dann nie ganz zu Hause fühlen können, weil sie ja immer nur für einige kurze Zeit dort sind und dann auch oft umziehen müssen. Das heißt, einmal wohnen sie vielleicht in Sachsenhausen, dann geht es irgendwie nach Bornheim und dann nach Offenbach. Das heißt natürlich auch, dass sie irgendwie diese Wege und vielleicht auch ihre Kontakte machen müssen. müssen und irgendwie sich mit der U-Bahn bewegen müssen, mit der S-Bahn. Wie geht's mit sowas? Also könnt ihr auch U-Bahn-Tickets, RMV-Tickets, Semester-Tickets vermitteln oder könnt ihr Fahrräder zur Verfügung stellen? Gehört das auch alles noch dazu, zu eurer Initiative?
Ja, also das gehört für uns ganz zentral dazu, aus ganz praktischen Gründen. Also wenn wir nicht irgendwie aus unserem Spendentopf die Tickets bereitstellen würden, dann würden die Geflüchteten nicht zu unseren Plänen kommen können, würden nicht zu unseren Aktionen kommen können, sie hätten keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Das heißt, wir haben schon eine Kasse auch, aus der wir das immer versuchen, ein Stück zu finanzieren. Wir haben dann auch zum Beispiel im Ex-Gefängnis Klapperfeld eine Fahrradwerkstatt veranstaltet. Also da haben wir uns alle zusammen Nachmittag getroffen, haben am Ende lecker gegessen und davor haben wir halt Fahrräder geschraubt alle.
Und wo kamen die her? Was habt ihr da, wie lief das?
Auch da haben wir auch aufgerufen und jeder hat mal irgendwie ein, zwei alte mitgebracht, dann haben wir die zusammen fit gemacht und das ist natürlich auch sehr viel einfacher. Damit sind natürlich die MigrantInnen auch sehr viel mobiler, sehr viel flexibler und das ist extrem wichtig in einer Stadt wie Frankfurt, wo alles auch sehr verteilt ist und wo gerade auch unsere Aktionen eben noch sehr verteilt sind.
Und wer hat da wem geholfen, die Fahrräder zu reparieren? Wahrscheinlich kennen die sich viel besser aus als diese ganzen Studierenden, die ich mir vorstelle, die da sich aktiv sind. Nein?
Ich muss sagen, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist bei uns so ein Miteinander und das macht dann gar nicht so den großen Unterschied.
Was macht ihr noch außer Fahrräder schrauben, Zimmer vermitteln? Da gibt es ja auch noch Sprachkurse, hast du vorhin uns schon berichtet.
Vor allen Dingen ein Projekt, das nennt ihr Road Teacher.
Ja, also das ist tatsächlich
sehr spannend an.
Ja, das ist tatsächlich eine Gruppe, mit der wir schon sehr lange kooperieren, die uns sozusagen auf die Idee schon gebracht hat. Die veranstalten sozusagen mit uns eben Sprachkurse oder versuchen das eben Sprachkurse zu geben. Beziehungsweise es geht dann auch ein bisschen zu Sprachtandems, also dass man, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich würde gerne vielleicht eine Sprache lernen, die einer der Geflüchteten eben spricht. Es sind ja ganz viele verschiedene, das ist mal Italienisch, mal Spanisch, mal sind es dann natürlich klassisch Französisch, Arabisch. Das sind ganz viele Sprachen, die da zusammenkommen. Natürlich auch die Sprachen aus den Ländern nochmal, die ureigenen. Und da kann man Sprachtandems entwickeln. Ich würde gerne deine Sprache lernen, du kannst meine lernen. Das ist auch sowas, was wir da in der Kooperation natürlich machen. Ist natürlich, wie On the Road schon irgendwie sagt, immer ein bisschen schwierig. Auch da hätten wir gerne Raum für. Auch da hätten wir gerne eine zentrale Anlaufstelle für.
Wie macht ihr das gerade? Wie organisiert ihr das? Welche Orte sind das? Gibt es da irgendwie einen Volkshochschulraum oder so, den die Stadt zur Verfügung stellt?
Oder tatsächlich on the road, auf der Straße, im Park?
Ich muss sagen, in dem Fall bin ich sogar ein bisschen überfragt. Da müsste ich schauen, wie die Teachers on the Road das dann machen. Die suchen ihre Räume. Also mit vielen Dingen, die wir machen, kommen wir eben zum Beispiel im internationalen Zentrum unter. Da machen wir unsere Küche für alle. Mhm. Ja, wo wir alle zwei Wochen eben einmal sammeln gehen und essen, was übrig geblieben ist, einsammeln und dort kochen. Und dann sind wir mal im Klapperfeld dafür. Dann haben wir ein Fußballteam mit dem Roter Stern e.V. zusammen. Also es sind verschiedene Orte und ich denke, die Teachers on the Road machen das nicht anders.
Also ihr habt eine Menge Aktionen, die die Migrantinnen und Geflüchteten in ganz verschiedener Weise unterstützen. Essen, Kochen, Fahrradwerk, statt Zimmervermittlung, Sprachkurse, Fußballteam hatten wir vorhin mal darüber gesprochen, dass ihr auch Fußball spielt mit den Leuten und dafür braucht ihr dieses Zentrum. Wie sieht's denn aus in Frankfurt? Also gibt es da bald ein Zentrum, was so ein bisschen vielleicht konkret werden könnte, was ihr vielleicht bekommen könntet? Gibt es da Unterstützung von der Stadt oder von der ABG Holding?
Das ist ja letztlich das Ziel unserer Demonstration. Also wir wollten jetzt klare Erfolge auch vorweisen können. Wir machen die Arbeit schon, die wir gerade tun. Und wir wollten auch den Druck eben nochmal auf die Stadt erhöhen. Mit unserer Petition, die wir auf Open Petition haben, einfach Project Shelter eingeben, dann kann man unterschreiben. Wir brauchen immer noch Unterschriften, 40 Tage läuft's noch. Und natürlich mit unserer Demonstration, wo wir eben erstmal den Druck aufbauen wollen. Weil wenn man sich mal die Zahlen von der ABG Holding, was ja so was ja der Stadt letztlich gehört, anschaut und alle so die Wohnungen besitzt und alle Häuser besitzt, die Stadt hat, dann hat die schon ganz schön viele. Die hat 50.000 Wohnungen.
Und viele davon stehen leer.
Und viele davon stehen leer, viel Büroraum, der auch leer steht, der umgewandelt werden könnte. Das kommt nochmal dazu. Dann sind es so 50 bis 60 Millionen Euro, schätzt die ABG-Kampagne, mit der wir auch zusammenarbeiten, die im Jahr an Gewinn machen, wovon 6 bis 8 Millionen die Stadt direkt einsteckt. Und da denken wir, da tut dann ein Haus doch nicht so weh. Und diesen Druck wollen wir dann eben mal erhöhen, dass wir eben von diesem Wohnraum eben welchen bekommen können. Und der wird dann eben noch mehr als Wohnraum. Der wird eben besser als sogar noch einfacher Wohnraum nur.
Mhm. Habt ihr denn da schon Gespräche mit der Stadt auch geführt oder mit der ABG? Also wie ist denn die Resonanz von städtischer Seite? Weil letztendlich macht ihr ja auch eine Arbeit, die eigentlich in der Daseinsvorsorge oder Fürsorge eines Staatsgebildes ja eigentlich auch angesiedelt sind. Also ihr springt ja in eine Bresche, die ihr erkannt habt, oder in eine Lücke, die eigentlich die Aufgabe, so wie es zumindest bei uns in unserem Land organisiert ist, die Aufgabe anderer wäre, nämlich der öffentlichen Verwaltung, Kommunen und der staatlichen Institutionen.
Also wir haben versucht, Gelder zum Beispiel vom Jugend- und Sozialamt zu bekommen. Wir haben mal bei Ortsbeiraten angefragt. Da wurden wir dann immer, entweder wurden uns nicht geantwortet oder wir wurden mal darauf verwiesen, doch, dass man doch in die Obdachlosenunterkünfte da am Ostpark gehen könnte. Was natürlich für uns, also Container kommen in erster Linie erstmal schon mal für uns nicht so in Frage. Das halten wir nicht für lebenswürdig. Und abgesehen davon kommen da ganz viele Geflüchtete mit ihrem Status auch nicht rein. Ja. Von daher haben wir uns entschieden, erstmal den Weg des Drucks zu gehen.
Außerdem ist die Einrichtung im Ostpark ist zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ist auch nicht unbedingt die beste Einrichtung, muss man halt auch sagen, jetzt für Menschen, die auf der Flucht sind.
Es ist überfüllt und ein weiteres Projekt ist ja, dass die Menschen, die dort sind, beschreiben, dass sie auch Angst haben, dass ihnen ihre Sachen gestohlen werden. Also es scheint unheimlich viel Kriminalität zu sein.
Also von daher
und dann zu sagen, man möchte ein eigenes Zentrum haben, wo die Leute auch selber sich engagieren, das gestalten möchten, ist ja ein guter Ansatz. Und das ist ja auch was wir aber auch aus anderen Bereichen kennen. Also es gibt ja viele Initiativen, die einen anderen Weg gegangen sind, nämlich Häuser zu besetzen, die gerade auch der AWG gehört haben, um eben selbstverwaltete Zentren dort so über diesen Weg zu erpressen. Ihr geht einen anderen Weg, also ihr wollt es nicht besetzen, sondern ihr geht über den Verhandlungsweg, ist das richtig?
Also wir gehen erstmal über den Weg des Drucks, wir gehen erstmal über den Weg mal der Petition und der Demonstration, weil wir uns doch denken, so weh kann es der Stadt doch nicht tun. Also auf das eine Haus könntest du es doch mal ankommen lassen bei 50.000 Wohnungen. Und wenn sie sich anguckt, was wir jetzt schon geschafft haben, dann zieht das Argument, ach, Selbstverwaltung klappt doch eh nicht, finde ich auch nicht mehr so sehr. Deswegen ist das erstmal unser Weg. Alles andere kann man dann nachschauen, aber wir wollen es erstmal jetzt über diesen Weg hinkriegen.
Aber du hast mir trotzdem noch nicht geantwortet. Habt ihr auch mit der ABG gesprochen?
Mit der ABG selbst haben wir bisher noch keine Gespräche gehabt. Unsere Petition richtet sich allerdings halt an den Oberbürgermeister, an den Herr Feldmann. Der Punkt ist, dass Herr Feldmann der Aufsichtsratsvorsitzende der ABG ist und dass ganz viele Abgeordnete eben, beziehungsweise dann Stadtverordnete meine ich, eben im Aufsichtsrat der ABG sitzen. Deswegen denke ich, ist da die Politik schon mal unsere erste Adresse. Und wenn die Stadt die ABG zu 100% nahezu hält, brauchen wir nicht direkt bei der Anfrage.
Über eure Demo, wo ihr diesen Druck aufbauen wollt, über die Petition sprechen wir gleich nochmal. Jetzt haben wir nochmal Musik.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir hätte man es.
Genau, ihr seid beim Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales heute mit Etta und Nils am Mikrofon. Wir wollten eigentlich jetzt in der zweiten Hälfte der Sendung auch noch sprechen über das Prostitutionsschutzgesetz mit einer Vertreterin von Doña Carmen, einem Verein für soziale und politische Rechte von Prostituierten. Genau, zu diesem Anlass hatten wir sie eingeladen, dass sie eine Demonstration veranstalten am Samstag um 5:45 am Kaisersack, also direkt am Hauptbahnhof Frankfurt. Da gab es wohl irgendein Missverständnis, zumindest ist unsere Gästin bislang noch nicht gekommen. Vielleicht erscheint sie ja auch noch, das finden wir sehr schade. Wir sprechen deswegen weiterhin mit Jakob vom Project Shelter, den wir auch eingeladen hatten und die auch eine Demonstration für Samstag planen. Also es geht hier weiter mit Infos und Demonstrationen und Politik im Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales.
Jakob ist noch bei uns und danke schön, dass du dir noch die Zeit nimmst, auch weiter mit uns zu sein. Das Thema ist ja auch so umfangreich und mit Project Shelter und eurer Initiative, dass es da noch einige Aspekte gibt, über die wir ja auch noch mal reden sollten. Ihr betreut also Menschen, die diesen CE-Status haben. Vielleicht kann man das noch mal ganz kurz erklären, diesen Begriff, den wofür CE steht, also was der tatsächlich bedeutet. Dass die Menschen eine was der Name bedeutet, CE, wofür der steht.
Also der Name CE, jetzt genau wie die Übersetzung dann heißt.
Das weiß ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieser Status, dass die Leute halt aus dem europäischen Ausland kommen, einen besonderen Aufenthaltsstatus haben und dann hier sehen müssen, wie sie zurechtkommen, weil sie aus den Ländern Griechenland, Italien, Spanien, wo sie auch immer herkommen, keine Leistungen mehr empfangen haben. Und ihr als Project Shelter kümmert euch um diese Menschen und wollt da ein selbstverwaltetes Zentrum initiieren. Jetzt haben wir schon mal darüber gesprochen, über die Rahmenbedingungen für so ein Zentrum. Wie soll denn die Arbeit in so einem Zentrum dann aussehen? Also stellen wir uns vor, ihr bekommt jetzt ein Haus, einen Ort, an dem ihr das einrichten könnt. Wie sehen denn die Vorstellungen für so Selbstverwaltung aus? Also Selbstverwaltung hat ja viele Aspekte.
Ja, also ich denke, der wichtigste Aspekt, und der schließt sich vielleicht gerade an mein Unwissen an, ist, wir wollen eine statusfreie Zone machen. Wir wollen da eben eigentlich gar nicht sagen, das ist jetzt für die und die Geflüchteten. Nein, das soll ein Schutzraum sein. Es soll ein Raum sein, wo Menschen nicht wegen ihrer Herkunft oder wegen ihres Status diskriminiert werden. Das ist so der grundsätzliche Punkt, den wir da haben. Und deswegen soll es eben selbstverwaltet sein. Weil für uns dazu gehört, wenn man nicht diskriminiert werden soll, dann muss man auch selbst bestimmen können, was man tut und selbst bestimmen können, wie man lebt. Und das ist so das Grundprinzip.
Ja, und dieser Begriff Flüchtling ist ja eigentlich auch, man wird in eine Gruppe abgeschoben, letztendlich sind wir alles Menschen und jeder hat einen Grund dafür, warum er seine Heimat oder seinen Lebensmittelpunkt verlassen muss und Flüchtling ist so eine Stigmatisierung. Da wollt ihr die Leute dann auch rausholen mit dem Zentrum, mit der Selbstverwaltung.
Genau, also ich muss sagen, mir tut es auch, obwohl wir jetzt so Geflüchtete oder MigrantInnen benutzen, natürlich braucht man irgendwann, um Menschen, die in der Situation sind, zu beschreiben, diese Worte. Nichtsdestotrotz wollen wir eben, dass das irgendwann keine Rolle mehr spielt. Und in diesem Schutz, in diesem Rückzugsraum, wie ich gerade das Zentrum auch genannt habe, das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist natürlich auch, dass es in den Stadtteil eingebunden wird. Also da sollen dann eben auch die Menschen aus dem Stadtteil hinkommen können und auch mal sehen, was denn Geflüchtete überhaupt sind. Ja. Es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die in ihrem Leben vielleicht noch nie mit einem Geflüchteten gesprochen haben. Und daran sind sie manchmal oder oft vielleicht gar nicht selbst dran schuld, sondern einfach, weil sie eben in unserer Gesellschaft nicht entsprechend eingebunden sind. Sie sind eben stigmatisiert, sie sind eben diskriminiert, sie haben eben nicht die entsprechenden Rechte. Sie können eben mal nicht ins Museum gehen, sie kriegen immer noch keinen Frankfurt Kulturpass oder sonst was. Also da wird man sie nicht treffen. Und das wollen wir natürlich eben auch ändern, dass es dort einen Ort der Begegnung gibt.
Für Migrantinnen, Geflüchtete, Passdeutsche oder wie auch immer man das nennen will. Ich denke gerade, das ist auch eigentlich auch mit diesem selbstverwalteten migrantischen Zentrum auch ein Gegenkonzept zu dem, wie es eben aktuell häufig läuft. Also wir haben ja sogenannte Lager, wo Leute untergebracht werden. Wir haben Residenzpflicht. Wir haben zum Teil in einigen Bundesländern noch diese Gutscheine und diese Essenspakete. Das ist ja alles ganz im Gegenteil zu dem, was du jetzt beschrieben hast, dass man eben selber kocht, dass man selber eingebunden ist, auch in den Stadtteil, in die Stadt, nicht irgendwie von irgendwelchen Dörfern oder am Waldrand oder wo diese Lager manchmal tatsächlich ja stehen, irgendwie außerhalb festgehalten wird. Also es ist im Grunde ein Gegenkonzept auch, das sich absetzt von dem, wie es aktuell gerade läuft, wo Menschen untergebracht werden.
Definitiv, das soll es auch sein. Und wir glauben auch, dass es nicht anders geht. Also für uns zählt auch nicht das Argument, selbstverwaltet klappt doch eh nicht. Das muss es diesen Versuch wert sein und das ist für uns der Weg, weil ich kann mir nicht anmaßen zu wissen, welche Bedürfnisse oder Wünsche ein Geflüchteter hat. Wenn ich das tue, stelle ich mich schon wieder über ihn in einer gewissen Form. Wenn ich mir anmaße zu wissen, was möchte er, wie möchte er sein Leben organisieren, und das passiert ja permanent, wenn ich immer sozusagen Menschen von Ort zu Ort in Flüchtlingsheim schicke und so weiter und so fort. Und schlimmer ist natürlich noch für die, die nicht mal in ein Flüchtlingsheim gesteckt werden, wie sie ja bei uns heißen. Und deswegen ist das für uns eben die Möglichkeit, selber zu schauen, was wollen wir denn hier haben, was wollen wir denn hier machen, in der Gruppe besprechen, natürlich in der ganzen Project Shelter Gruppe besprechen. Wir wollen Aufenthaltsräume haben, wir wollen natürlich sanitäre Anlagen und Schlafmöglichkeiten haben. Das ist für uns das Wichtigste, dass Menschen dort ankommen können, sich zu Hause fühlen können, bis sie vielleicht Arbeit gefunden haben, dass sie eine Anschrift haben, dass sie überhaupt Arbeit annehmen können, ja. Dass sie dort vielleicht auch mal eine Sportgelegenheit, dass sie eine Beratungsgelegenheit haben. Was muss ich denn jetzt hier machen? An welche Stelle muss ich mich denn wenden, wenn ich eine Arbeitserlaubnis bekomme? Dass wir da einen kulturellen, sprachlichen Austausch drin haben, ja. Dass da Vorträge sind, dass da Kultur ist. Alles, was wir da wollen. Und ich kann natürlich jetzt kein Konzept von einem selbstverwalteten Zentrum aufstellen, weil das eben natürlich auch in der Selbstverwaltung endgültig erst entsteht. Und das ist auch der Plan und das Ziel.
Also im Prozess dann sozusagen auch erst ersichtlich wird, wie das dann laufen kann, wenn man sich selbst verwaltet. Das ist ja ganz klar.
Also man kann zu eurem Plenum kommen und sich da beteiligen, wie du es gerade beschrieben hast. Man kann an der Petition teilnehmen, man kann sich bei euch über Facebook, glaube ich, melden und so ein Zimmer anbieten, wenn man dann eins über hat. Oder man kann zu eurer Demo gehen. Darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen. Ihr habt so Aufkleber und da steht, finde ich ganz interessant drauf, ich habe ihn jetzt leider nicht hier, aber ungefähr kann ich es auswendig sagen, für eine neue konkrete Praxis oder Frankfurter Praxis muss jetzt konkret werden oder sowas. Was meint ihr jetzt damit in Bezug auf die Demo?
Also das heißt in Bezug auf die Demo, dass wir uns erstmal konkret alle solidarisieren. Das ist der erste wichtige Schritt. Und konkret heißt eben auch, dass es auf das konkrete Ziel eines selbstverwalteten Zentrums hinausläuft. Und wir wollen eben das Bewusstsein in der Öffentlichkeit schaffen dafür, dass es sowas geben sollte, dass das eine gute Idee ist. Und wir wollen natürlich eben auch einfach mal Geflüchteten eine Plattform geben, über ihre Probleme zu sprechen. Also dort werden jetzt nicht nur weiße Männer auf dem Podium sitzen. Nein, wir haben da geflüchtet. Wir haben ganz verschiedene natürlich auch Kooperationspartner, aber wir haben ganz viele Geflüchtete, die dort sprechen, die über ihre Situation leben, über ihre Situation, wenn sie hier ankommen, über ihre Situation, was sie wollen, warum sie sich bei dem Projekt engagieren, und das ist natürlich für uns das Ziel, dass dort eben die auch eine Stimme haben, wie sie eben in unserem Projekt sowieso sie haben.
Also Refugees Welcome zu rufen, das reicht nicht, steht in einem Aufruf, sondern da soll es dann konkret werden und Leute sollen wirklich massenhaft auf die Straße strömen und für dieses Zentrum kämpfen und zeigen, genau, dass das gebraucht wird.
Aber dieses Zentrum, wenn wir jetzt so im Gespräch sind, fällt mir halt auch auf, also da, überhaupt ein Zentrum zu etablieren, ein selbstverwaltetes, das wird wahrscheinlich schwer genug werden, an diesen Punkt zu kommen. Aber letztendlich bräuchte eigentlich eine Stadt wie Frankfurt in jedem Stadtteil so ein Zentrum. Also das ist, so ein zentrales Haus irgendwo in Frankfurt ist ja dann eigentlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Klar, man muss erstmal die Ziele angehen und auch mit kleinen Schritten und kleinen Zielen, um vorwärts zu kommen. Aber gibt es denn in Deutschland so Projekte schon, auf die ihr euch vielleicht auch beziehen könnt, mit Erfahrungen diesbezüglich?
Also wir haben uns es gab eine so eine Refugees Bus Tour, wo die durch Deutschland gefahren sind und die von verschiedensten Projekten berichtet haben. Wir haben uns mit denen ausgetauscht und haben natürlich da auch Ideen gesammelt. Das ist jetzt auch erstmal in der Aktionsgruppe geblieben, die da dabei war, weil wir bis jetzt einfach jetzt noch keine Zeit haben, neben unseren ganzen praktischen Aufgaben uns damit so intensiv zu beschäftigen. Aber letztlich ist für uns natürlich auch der Punkt, apropos, ja, kleiner Ort ist ja nur ein Haus. Zwei Gründe sind es, warum wir erstmal für ein Selbstverwaltungszentrum kämpfen. Erstens, wir wollen uns nicht bürokratisieren, wir wollen nicht zu einer NGO werden. Wir wollen jetzt nicht als Project Shelter 5 selbstverwaltete Zentrums halten. Das ist kein selbstverwaltetes Zentrum dann mehr. Das ist der erste Punkt. Wir wollen natürlich auch einfach beispielhaft vielleicht vorangehen, sodass andere Gruppen diesen Weg auch gehen oder anders gehen können. Und der zweite Grund ist natürlich, dass wir natürlich nicht nur auf dieser einen praktischen Ebene kämpfen. Wir sagen natürlich auch theoretisch ganz klar, wir wollen auch über eine politische Umgestaltung insgesamt wollen wir natürlich kämpfen. Also für uns, weil wir einen Raum schaffen, der eine möglichst statusfreie Zone ist, und schon da ist es schwierig genug, sind Status immer noch nicht abgeschafft und ist Herkunft immer noch nicht abgeschafft. Wir kämpfen natürlich für den Abbau der diskriminierenden Gesetze auf der lokalen Ebene, auf der Frankfurt-Ebene, aber eben auch auf der Landesebene, auf der Bundesebene, auf der Europaebene. Also wir wollen natürlich, dass die Mauer Europas, die Grenze fällt. Wir wollen natürlich, dass die Menschen nicht vor den Toren Europas sterben. Ja? Also eines unserer Plakate ist: Fallen Sie ins Meer, kommen Sie nicht her. Ja, das ist die Message. Also wir wollen natürlich auch auf der großen Ebene eben ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir umdenken müssen und dass wir von Status und von Herkunftsdenken wegkommen müssen, weil das immer irgendwie auch Diskriminierung impliziert. Es geht nicht anders.
We play, follow the leader, hoping to learn something we never knew. They say 1, 2, 3 red lights, so we stop believing the green will come for you. So you wait and we wait for the red to somehow disappear, and we stand so paralyzed by these times that predicts our greatest fear. But deep inside you know you gotta go. You hear echoes of revolution lingering in the air. This counts for more than just being alive, more than step aside, wait for the green to take you there. So rise, my friends, take my hand, let's all go to this promised land. Pick up a pen.
Ja, ihr hört immer noch das ABS-Magazin, jetzt noch ein paar Minuten bis 17 Uhr. Und bevor es dann hier um 17 Uhr mit Mental Maps, Virusmusik weitergeht, wollen wir nochmal mit Jakob reden. Jakob ist von Project Shelter hier heute, um uns zu berichten über die Arbeit von Project Shelter. Und ihr habt ja auch, das ist ja auch eigentlich Anlass gewesen, am Samstag eine Demonstration. Und vielleicht kann man da nochmal für die geneigte Zuhörerschaft einfach die Eckdaten, die man so braucht, wenn man auf so eine Demonstration sich für interessiert, einfach nochmal durchgehen.
Ja, also Eckdaten sind natürlich, worum geht's? Wir kämpfen für ein selbstverwaltetes migrantisches Zentrum. Wir sind für ein solidarisches Miteinander, weil für uns das eben das Wichtigste ist, und damit auch gegen Rassismus und Ausgrenzung. Und das wollen wir eben auf die Straße tragen am Samstag, am 13. Juni, um genau zu sein. 15 Uhr, da treffen wir uns am Hauptbahnhof, dann geht's los. Wir ziehen ein bisschen durchs Gutleut, wir ziehen an der ABG vorbei, an der ABG Holding Gebäude, wir ziehen durchs Gallusviertel und enden dann irgendwann am Goetheplatz. Es wird eine lange Demonstration, es wird eine schöne Demonstration mit vielen Zwischenkundgebungen auch, wo Geflüchtete sprechen, wo andere Gruppen, die uns unterstützen, sprechen. Und wir enden am Goetheplatz eben mit der Abschlusskundgebung. Ja, und wir hoffen eben, dass möglichst viele Menschen vorbeikommen, weil nur dann können wir mit dem Druck wirklich vielleicht ein selbstverwaltetes Zentrum hinkriegen. Und das wäre eine wahnsinnige Chance, einen Ort ohne Rassismus und Ausgrenzung zu schaffen.
Und wer am Samstag keine Zeit hat und euch trotzdem unterstützen möchte, wie kann der mit euch in Kontakt treten?
Also zwei einfache Möglichkeiten. Einmal project.shelter-ffm@riseup.net. Das wäre unsere Mailadresse, project.shelter-ffm@riseup.net. Und ja, unsere Facebook-Seite sieht ganz ähnlich aus. Einfach facebook.de/project.shelter.ffm. So erreicht man uns an sich am einfachsten. Da kann man uns auch eine Nachricht schreiben, einen Kommentar hinterlassen, wie auch immer. Da ist auch nochmal die Demo als Veranstaltung, falls man sich von Facebook erinnern lassen will. Und ja, so ist es eigentlich am einfachsten. Und ansonsten mal um sich gucken, wir haben viele Plakate aufgehängt.
Also am Samstag ist einiges los in Frankfurt, die Project Shelter Demo, auch die Demo gegen das Prostitutionsschutzgesetz um 5:45 am Bahnhof. Man kann quasi beide Demonstrationen nacheinander besuchen und sich einen schönen spaziergehenden Tag durch Frankfurt schenken. Im Sonnenschein hoffentlich.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst.
Dankeschön.
Gerne, danke für die Einladung.
Und wir haben noch was in eigener Sache, auf das wir jetzt hinweisen, denke ich.
Genau, denn Radio X hat viele Jahre, 17 Jahre lang in der Schützenstraße 12 hier raus gesendet, wo wir jetzt ja auch gerade sind, hier im Studio 1, in den Senderäumen. Und das wird sich aber bald ändern, denn Radio X zieht um.
Der Radio X Umzugsspendenmarathon 2015.
Radio X zieht um.
Wohin?
Nach Bockenheim. Packen Mikes und Boxen ein. Hoffentlich kommen noch Glocken rein.
Jeder Cent ist willkommen beim Spendenmarathon. Mitte Juli wird dann wieder mit dem Senden begonnen.
Spenden könnt ihr vom 1. bis 14.06. Wir schätzen euch Fans, ihr könnt Berge versetzen und uns in die Kurfürstenstraße. Es naht der neue Start, den wir gemeinsam nur für euch wagen.
Ein dickes Service, danke denen, die geben, was geht. Alle Infos auf www.radiox.de.
Der Radio X Umzugsspendenmarathon vom 1. bis zum 14. Juni. Alle Infos und Spendenmöglichkeiten unter radiox.de. www.radiox.de.
Der Aufruf zum Spendenmarathon. Unsere Bitte an euch, uns zu unterstützen. Denn wer schon einmal umgezogen ist, der weiß, das kostet einen Haufen Geld. Und da wir schon so lange hier in diesen Räumen residieren, sind wir für jede Unterstützung dankbar, die ihr uns zukommen lassen könnt. Und für alle, die diesen Jingle jetzt noch nicht mitbekommen haben, Radio X wird dann ab dem 1. Juli. Danke, ab dem 1. Juli in der Kurfürstenstraße 18 zu Hause sein und auch dort wird es dann wieder Radio X in der gewohnten Qualität geben, auch mit Sendeloch, so wie heute, auch in unserer Sendung. Also die Sendelöcher nehmen wir mit, die lassen wir nicht hier. Und ja, wer uns unterstützen möchte, ist herzlich aufgefordert. Ihr könnt natürlich auch Fördermitglied werden bei Radio X und das findet ihr alles, wie das funktioniert, auf der Internetseite www.radiox.de. Und der Spendenmarathon geht noch für 4 Tage, also bis zum 14.
Und die ersten 2 Wochen im Juli werden wir dann eben auch aus der Dose senden. Also auch wir bereiten jetzt schon unsere Magazine für Arbeit, Bildung und Soziales.
Ich suche schon die ganze Zeit eine Dose, in die ich reinpasse. Es fehlt keine.
Das heißt, genau, also der Sendebetrieb bleibt aufrecht, auch während des Umzugs vielleicht etwas weniger aktuell, ausnahmsweise, aber
auch
danach
ABS,
wieder wie gewohnt.
Auch ABS-Magazin wird dann wie immer nach wie vor in der Zeit von 16 bis 17 Uhr mittwochs für euch auf Sendung sein, aber dann eben aus der Dose. Und in dieser Ausnahmezeit. Nächste Woche glaube ich nicht. Nächste Woche, da haben wir wieder den Mittwoch.
Live.
16 bis 17 Uhr, live mit
Steven, der heute ja nur theoretisch hier neben uns an der Technik sitzt.
Ja, theoretisch, ja. Und praktisch bin ich natürlich auch da. Und nächste Woche werden wir dann natürlich einen kleinen Rückblick bringen zur Project Shelter Demo. Also wir werden am Samstag natürlich mit unserem Magazin dabei sein und vor Ort ein paar Interviews führen, die Stimmung einfangen. Ja, und euch dann nächste Woche, falls ihr es nicht schafft, zur Demo zu kommen, einen kleinen Einblick geben, wie dieser ganze Samstag verlaufen ist. Und darüber hinaus ist natürlich geplant, auch über den anstehenden 20.06. zu berichten. Da werdet ihr in Frankfurt sicherlich schon viele Aufkleber gesehen haben, dass dort ja von einem Bündnis eine Nazi-Blockade, eine sogenannte geplante, was es damit auf sich hat. Darüber werden wir nächste Woche dann hoffentlich auch mit Gästen im Studio sprechen.
Ja, und das war jetzt das ABS-Magazin für heute, den 10. Juni 2016. Für mich das letzte ABS-Magazin, 2015, für mich das letzte ABS-Magazin hier aus Studio 1 in der Schützenstraße. Ich bedauere es, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch auf unser neues Domizil und möchte euch noch einen schönen Nachmittag wünschen. Und für euch im Studio waren die Etta, der Steven, der Nils und unser Gast, der Clemens. Was
Jakob.
Jakob. Da komme ich auf Clemens. Entschuldigung, Jakob, Verzeihung. Gut, also ein Fauxpas musste auch noch sein. Haben wir also alles untergebracht und die Sendelöcher haben wir auch dabei. Gut, was hören wir jetzt noch? Den Rausschmeißer, bevor es dann mit Mental Maps und Virusmusik weitergeht.
Genau, Schwester Eva mit Realität.
Sprüchen. Wieso heißt denn die Crackküche? Du checkst die Hälfte, weil du nicht echt bist. Ich versuch mich zu legalisieren, indem ich rappe, wie illegal wir sind. Kurwa, mein BH ist aus Kevlar. So strahlt euer Hass ab an der Schwester. Erzähl mir nichts von Hard Knock Life. Mein soziales Umfeld findet Nasen geil. Ah, braunes Blut in den Adern. Hier hast du was erreicht, wenn du umsteigst auf Weiß. Krank oder? Sag mal, das ist der Frankfurter Alltag. Tägliche Schellen des Schicksals. Schwester, bitte, geh du den geraden Weg. Du weißt doch, ich kann das nicht. Schmerz in meiner Brustschicht. Weil ohne Rot sich für Frauen wie mich kein Brot gibt. Realität.